Live Aufnahme bei Podfest Berlin mit Unterstützung von WonderTax. Steuern einfach für jeden.
Wir freuen uns wahnsinnig, hier live in Berlin beim Podfest zu sein. Es ist der 14. Oktober und wir beide sitzen zusammen auf der Bühne beim Podfest, dem wir jetzt schon danken, dass wir hier sein dürfen.
Genau, ich starte wieder mit unserem, Holger liebt das so, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen. Wir haben gerade unsere 200. Episode gefeiert und jetzt sitzen wir hier zu zweit live auf der Bühne und das ist für mich ein bisschen wie die Kirsche auf der Sahne.
Nicht nur für dich.
Wir wollen uns hier auf jeden Fall nochmal beim Podfest bedanken, ganz allen voran Dan Stern und Wendy Morrill, die hier federführend das ganze Festival auf die Beine gestellt haben. Und letztes Jahr war ich mit der wundervollen Sophia von Harry Potter hier auf der Bühne und wir haben über das fiktionale Role Model Hermine Granger aus Harry Potter gesprochen.
Gerne nochmal reinhören in die Folge. Mhm. Ich fand, das war sehr unterhaltsam. Auch wenn ich nicht dabei war.
Jetzt an meiner Seite, endlich wieder zusammen in der Öffentlichkeit, die großartige, großherzige, wundervolle Katrin Jakob.
Ach, herrlich, es geht runter wie Öl. Und bevor wir zu einer Frau kommen, die von sich selbst sagte, sie sei aus Anstand Antifaschistin geworden, wollen wir uns euch noch kurz vorstellen. Das hast du jetzt gerade für mich übernommen und ich stelle dich mal kurz vor. An meiner Seite die wundervolle, die zauberhafte, die großartige, die sehr fröhliche und ja, was soll ich noch ergänzen? Kim Seidler.
Wir freuen uns.
Die Stimmung ist auf jeden Fall berauschend gut. Vielen Dank für den warmen Applaus.
Genau. Ja, Seit über 4 Jahren machen wir jetzt mit Spaß und Freude in unserer Freizeit diesen Podcast und wir beide wollen uns kurz mal vorstellen. Wir sind beide Angestellte in der IT-Branche, also ich in der IT-Branche und Katrin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Podcast ist unser Herzensprojekt von uns beiden und wie einige von euch da draußen und auch vielleicht hier im Publikum wissen, wir sind vor 4 Jahren mal zusammen spazieren gegangen, haben festgestellt, dass wir sehr wenige weibliche Vorbilder kennen und wissen und haben gesagt, so, das muss sich ändern. Wir haben den Podcast gestartet mit vielen Frauen, die nicht nur Vorbilder für Mädchen und Frauen, sondern für jede Person, ne, Holger, Sven, sind, die nach Inspiration suchen. Erlebt mit uns die Geschichten dieser beeindruckenden Frauen, Geschichten, die Herzen berühren und den Glauben an sich selbst stärken.
4 Jahre später sitzen wir nun immer noch hier und wir haben euch eine ganz besondere Frau mitgebracht, nachdem wir doch sehr lange eine Vorrede vor...
Nach dieser sehr langen, gerade auf Sibylle gezeigt. Ja,
genau. Nach der sehr langen Vorrede. Heute soll es gehen um keine geringere als Marlene Dietrich, a.k.a. Die Dietrich. Und wenn ich den Namen sage, haben vielleicht einige von euch auch schon ein Bild vor Augen. Und welche ist es bei dir, liebe Kim?
Nö, die Frage gebe ich jetzt mal direkt ins Publikum. Liebe Sibylle, du sitzt hier vorne. Du darfst gerne mal antworten, welches Bild dir direkt in den Kopf kommt, wenn du an Marlene denkst.
Also ich denke an Hosenanzüge, ich denke an Schwarz-Weiß-Filme, an sehr viel Zigarettenrauch und ja auch an Antifaschismus und Widerstand.
Und woran denkst du?
Ich habe witzigerweise ein ganz prägnantes Bild in meinem Kopf, nämlich sie sitzt an einer Stuhlkante, Hosenanzug, Nadelstreifenanzug, ganz lässig in der linken Hand die Zigarette, ihr Gesicht total stark geschminkt, ihre Augenbrauen, ja auch ein typisches Markenzeichen, nachgemalt und dick Lippenstift drauf und guckt ein bisschen in die Ferne. Und das ist so ein typisches Schwarz-Weiß-Bild. Aber es gibt auch so viele andere Bilder von ihr, die mondäner sind, mit Wallekleidchen und so weiter.
Wir nehmen euch auf jeden Fall jetzt mal mit durch ihr Leben, wie das alles kam. Es startete nämlich ganz anders, bis sie zu dieser Stilikone wurde. Sie ist auf jeden Fall eine Frau, die einen ganz neuen Frauentypus geprägt hat, einen Modestil, der sehr androgyn war, der neu war, der mysteriös war und ja fast so göttinnenhaft und auch unerreichbar schien. Dazu kommen wir gleich, so wie dieser Werdegang war. Sie wurde in Deutschland groß, verließ ihre Heimat aber aus Gründen, zu denen wir auch gleich kommen. Und bis zum Schluss konnte das gebrochene Verhältnis zwischen ihr und den Deutschen nur unzureichend gekittet werden. Marlene Dietrich ging ja nach Amerika, um vor den Nazis zu fliehen. Nicht, weil sie Deutschland hasste, sondern weil sie verabscheute, was die Nazis aus ihrem Land, aus ihrem Heimatland gemacht hatten. Und sie stellte sich auf die Seite der Gegner. Sie war eine entschiedene Befürworterin der amerikanischen Kriegsanstrengung und stellte einen Großteil ihrer Zeit und auch Energie in den Dienst der Truppen. Und riskierte da bisweilen auch wirklich ihre Gesundheit und setzte ihr Leben aufs Spiel. Und das, obwohl sie zu Beginn ihrer Karriere eigentlich ganz unpolitisch war. Ein ganz normales, wenn auch aus wohlhabenden Familienverhältnissen stammendes Mädchen, das aber auf die Bühne wollte. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, liebe Kim, wir starten ja wie immer in der Kindheit, einfach um da nochmal an die Anfänge zu erinnern. Dann das übergebe ich direkt an dich. Du startest mit der Kindheit.
Dankeschön. Weiß jemand von euch, wie Marlene mit vollem Namen heißt? Ja, das ist die Marie Magdalene Dietrich.
Also Marlene, ein Kofferwort sozusagen, zusammengeschoben für diejenigen, die jetzt gerade eins und eins nicht zusammenzählen konnten. Ich sehe heftiges Nicken.
Okay. Sie wird am 27. Dezember 1901 als zweite Tochter des königlichen Polizeileutnants Louise Dietrich und dessen Ehefrau Wilhelmine, geborene Felsing, diese war übrigens Tochter eines Juweliers, hier in Schöneberg geboren. Frage an euch, 1901, gehörte Schöneberg schon zu Berlin? Nein, richtig, erst 1920. Und Marlenes Geburtshaus ist übrigens in der heutigen Leberstraße 65 auf der sogenannten Roten Insel in Schöneberg. Und wisst ihr, warum Rote Insel? Studentenviertel? Ja, die Insel heißt deswegen so, weil sie ursprünglich eine linke Arbeitergegend war. Genau. Aber liegt auf jeden Fall auch nah. Und ihre Familie war, wie ihr schon vermutet habt, durch Tochter eines Juweliers, königlicher Polizeileutnant, recht wohlhabend. Und Marlene und ihre ältere Schwester Elisabeth erhielten eine gute und umfassende Schulausbildung, die aber typisch preußisch war. Sehr streng. Die Disziplin und dass man für sein Ziel hart arbeiten musste, prägten ihren Arbeitsethos. Sie galt als extrem, hi, komm rein. Sie galt als extrem gut organisiert und ja, eine echte Workaholikerin. Als sie noch ein kleines Kind war, starb ihr Vater. Wann genau, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Tatsache ist aber, ihre Mutter heiratete 1914 einen Jugendfreund, den Offizier Eduard von Losch, und die Familie zieht nach Dessau. Marlene ist da 13 Jahre alt. Komm gerne rein. Aber auch der Stiefvater stirbt sehr bald an der Front im Ersten Weltkrieg. Ihre Mutter zieht dann mit ihr und ihrer Schwester wieder zurück nach Berlin.
Und trotz der Kriegswirren und Schicksalsschläge erhält Marlene eine, wie sie ja selber auch sagt, gute Erziehung. Sie lernt Französisch und Englisch, erhält Ballettunterricht, Geige und Klavier. Und liegt vor allem daran, weil in ihrem Zuhause da sehr viel Wert auf die musikalische Ausbildung gelegt wurde. Und sie will auch eigentlich Geigerin werden. Und das war ihr Traum schon als kleines Kind und hat aber dann eine Sehnenscheidenentzündung. Und in der Zeit, als sie anfängt, Geige und Klavier zu studieren, nämlich in Weimar, und muss dann ihren großen Traum aufgeben. Und in einem Interview sagt sie später auch einmal, sie sei nicht besonders talentiert gewesen, aber das Interesse für die Bühne, für Tanz, Theater und Musik eben, das war schon sehr früh vorhanden. Und es fällt so ein bisschen auf, wenn man sich auch mit ihren Interviews näher beschäftigt, dass sie ohnehin sehr oft sagt, dass sie nicht besonders talentiert war und dass sie sich auch nicht besonders hübsch fand. Was ja dann ein bisschen ironisch wird, weil sie ja wirklich auch als sehr schöne Frau und sehr talentierte Frau wahrgenommen wird. Aber jetzt bin ich schon zum Studium gekommen und eigentlich wollten wir noch mal kurz zurückgehen.
Ne? Ja, sie hat auf jeden Fall offensichtlich dann Abitur gemacht. Marlene ist auf jeden Fall fasziniert, wie du gesagt hast, schon von Film, Glitzer, Glamour, den Revuen, die es in dieser Zeit vor allem in Berlin gibt. Sie ist zwar preußisch erzogen, aber gehen wir davon aus, dass sie dann auch spießig und verklemmt war? Frage?
Eine wahnsinnsrhetorische Frage und eine gute Rutsche für das, was noch kommt, würde ich sagen.
Marlene weiß auf jeden Fall, was sie will und probiert sich auch sexuell aus, heiratet aber überraschend früh mit 22 und zwar jemanden aus dem Filmbusiness, nämlich Rudolf Sieber. Er ist Aufnahmeleiter einer ihrer ersten Filme, das vierteilige Stummfilmdrama, das ironischerweise Tragödie der Liebe heißt. Warum denn eigentlich ironischerweise, Katrin?
Ja, warum wohl? Die Ehe hält wirklich gar nicht lange. Die existiert dann auch nur noch auf dem Papier. Einige Jahre nach der Geburt der gemeinsamen Tochter, es gibt immerhin ein Kind, Maria Elisabeth, die wird 1924 geboren, trennen sich die beiden wieder. Sie bleiben aber bis zu seinem Tod 1976 verheiratet. Der Rudolf Sieber, der wandert auch aus nach Amerika. Kleine Anekdote, er lebt als Hühnerfarmer in San Fernando Valley in Kalifornien, wo er auch in wilder Ehe mit seiner Freundin lebt, bis zu seinem Tod und hat dort eine erfolgreiche Geflügelzucht betrieben und Eier verkauft. Das war also der Ehemann von Marlene Dietrich. Während sie Karriere machen will. Ganz klar, sie will auf die Bühne, sie macht auch eigentlich keine richtige Ausbildung, in Anführungsstrichen, weil sie bei der Aufnahmeprüfung, nämlich an der Max-Reinhardt-Schauspielschule, durchfällt. Sie soll das Gretchen geben und das hat denjenigen, die das dann zu entscheiden haben, auch nicht so ganz gepasst. Aber sie hat ja trotzdem diesen Traum und nimmt dann privaten Unterricht, nämlich bei den Mitgliedern des Reinhardt-Ensembles, nimmt Stimmbildungsunterricht, rhythmische Bewegungen und Gymnastik und sogar Fechten. Und geht Klinken putzen, so kann man das schon formulieren. Von September 22 bis April 23 spielt sie meist als Statistin in sage und schreibe 92 Theateraufführungen mit. Und sie ist wirklich sehr, sehr fleißig. Da kommt wieder die preußische Erziehung, bekommt auch erste größere Rollen und dann auch Hauptrollen, spielt aber ihr Wirken gerade in dieser Zeit immer sehr runter. Also ich sagte es schon, sie hat ihr Licht da sehr unter den Scheffel gestellt und in einem Interview 1983, ich glaube das war mit Maximilian Schell, sagt sie, fragen Sie mich nicht über die 20er Jahre. Ich war in den 20er Jahren überhaupt nichts. Und ja, fest steht aber, über diese Zeit hat sie immerhin in 18 Stummfilmen schon mitgespielt, jetzt mal unabhängig von ihrer Theaterkarriere. Und das ist auf jeden Fall nicht nichts, würde ich sagen.
Absolut. Außerdem beginnen noch in den 20ern die Dreharbeiten zu Der blaue Engel von der UFA nach der Romanvorlage von Heinrich Mann, Professor Unrat. Wer von euch hat den Film gesehen?
Alle.
Fast alle, entschuldige. Worum geht's? Nur für dich, Sibylle. In kurz, ein spießiger Professor verliebt sich in die Tänzerin Lola Lola des Nachtclubs Der blaue Engel und schmeißt sein Leben über den Haufen. Und der Filmproduzent der UFA, Erich Pommer, engagiert für diesen Film jemanden, der für Marlene ein echter Karrierebooster werden wird, den österreichisch-US-amerikanischen Regisseur Josef von Sternberg. Und eigentlich will er sie auch gar nicht für die Rolle der Lola Lola besetzen. Sie ist ja auch völlig unbekannt. Er tendiert eher zu Lucy Mannheim, lässt sich aber überzeugen, vor allem bei den Probeaufnahmen. Marlene erhält 20.000 Reichsmark für den Film und nochmal 5.000 Reichsmark für die parallel gedrehte englischsprachige Fassung. Zum Vergleich, der durchschnittliche Lohn eines Vollarbeiters im Deutschen Reich betrug in dieser Zeit etwa 1.000 Mark pro Jahr. Ihr Filmpartner Emil Jannings, der war bereits international bekannt, das Zehnfache hat er bekommen. Die beiden verstehen sich auch nicht sonderlich gut, weil Sternberg sich über alle Maßen für Marlene, die Newcomerin, interessiert. Das missfällt ihm natürlich. Viele Jahre später gibt Marlene der Münchner Abendzeitung ein Interview, in dem sie ihre Position im Produktionsteam beschreibt, und zwar wie folgt. Zitat, Albers, damit ist Hans Albers gemeint, war immer nett zu mir. Jannings dagegen lehnte mich bis zum letzten Drehtag ab, wie viele, die den Regisseur Sternberg für verrückt hielten, weil er mich engagierte. Sehen Sie, man fragt mich immer nach meinen Schauspielerkollegen von damals, aber schließlich war ich doch ein Nichts. Eine kleine Komparsin, die in Reinhardts verschiedenen Theatern mit dem Bus von einem zum anderen eilend je einen Satz in verschiedenen Stücken am selben Abend sprechen durfte, die Komparserie in ein paar Filmen machte und an die niemand glaubte, als Sternberg mir die Rolle im Blauen Engel gab. Ja, wie gesagt, von Sternberg öffnete ihr die Tür und sie ging durch. Es war ihr Durchbruch.
Der Film wird am 1. April 1930 in Berlin uraufgeführt und im Dezember 30 in den USA. Also da kommt dann die englischsprachige Version dann zum Tragen, was ich auch interessant fand und nicht wusste übrigens. Und der Song aus diesem oder der sehr berühmt gewordene Song Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ihr habt ihn vielleicht auch vor euren inneren Ohren, wird ein Welthit. Mit anderen Worten, also das ist der Startschuss für ihre internationale Karriere, die sie vor allem eben Josef von Sternberg verdankt. Aber nur, weil er eben diese Tür geöffnet hat. Ne? Er nimmt sie aber auch unter seine Fittiche und mit nach Hollywood und ihre Tochter an ihrer Seite. Was aus Rudolf Sieber in der Zeit wird, das ist nicht vermerkt. Ich habe zumindest auch nichts gefunden. Und interessant fand ich, was in Deutschland so gar nicht geht, eine alleinerziehende Mutter wird in den USA total gefeiert. Also die bodenständige, hart arbeitende, alleinerziehende Marlene, die dann auch noch anrüchige Rollen spielt. Das fand ich eine interessante Randbemerkung bei den Vorbereitungen. Derweil arbeitet sie und feilt sie gemeinsam mit von Sternberg an ihrem Image. Sie nimmt knapp 15 Kilo ab, lässt sich die feinste Garderobe schneidern und perfektioniert ihr Make-up. Diese hohen, dünn gezupften Augenbrauen, die du ja auch am Anfang erwähnt hast, die zog sie mit schwarzem Kajal nach, trug mehrere Schichten Lidschatten auf, um ihre Augen noch größer wirken zu lassen und schminkte sich einen herzförmigen Kussmund. Und angeblich hat sie sich sogar ein paar Backenzähne ziehen lassen, damit ihre Wangenknochen noch mehr zum Vorschein kamen. Sie unterschreibt einen Vertrag bei Paramount Pictures und spielt auch in ihrem ersten Film gleich neben Gary Cooper mit. Und was? Eine Nachtclubsängerin. Marokko heißt der Film. Der wird ein Welterfolg, vor allem wegen ihr. Sie erhält also für den Film oder für diese Rolle sogar eine Oscar-Nominierung, die ihre einzige bleiben sollte. In dem Film trägt sie Herrenanzüge und überhaupt wirkt da sehr mystisch und geheimnisvoll. Und eine kleine Anekdote aus dem Film: In einer Szene küsst sie eine Frau. Ein Skandal, ja auch im prüden Amerika, und beinahe hätte die strenge US-Zensur diese Szene auch rausgeschnitten. Aber Marlene hat eine Idee, nämlich in dieser Szene nimmt sie die Blume ihrer Kusspartnerin oder die Filmpartnerin an und gibt dann diese Blume weiter an Gary Cooper. Und das war offensichtlich dann der Trick, warum das Ganze dann trotzdem drin geblieben ist, warum auch immer.
Mhm. Marlene spielt in ein paar Filmen mit, unter anderem in Blonde Venus mit Cary Grant und wird in den USA ein richtiger Star. Aber sie will eigentlich zurück. Sie hat Heimweh, natürlich auch, weil sie sich um ihre vorwiegend jüdischen Freunde sorgt, die in Deutschland durch das Aufkommen der Nazis mehr und mehr unter Repressalien zu leiden haben. 1936 finden die Olympischen Spiele in Berlin statt und die Nazis inszenieren das als gigantische Show, sich selbst als weltoffen, während in Deutschland immer mehr Menschen in Angst leben. Marlenes Filme sind dann in den USA nicht mehr ganz so erfolgreich, auch wenn sie mit wirklichen Größen wie Greta Garbo und Katharine Hepburn arbeitet. Ein Jahr vor Kriegsbeginn kehrt sie nach Europa zurück, zunächst nach Paris, wo übrigens noch Prüderie herrscht.
Nicht nur da.
Eine Frau hat Rock und Kleid zu tragen und wo man den Marlene-Style nicht wirklich toll fand. Das änderte sich natürlich später. Diese weit geschnittenen und hoch in der Taille sitzenden Stoffhosen werden oft kopiert und der Begriff Marlene-Hose findet sogar seinen Weg ins Modelexikon. Ihr männlicher Kleidungsstil lässt sie oft als androgyn wirken, was Männer und Frauen gleichermaßen fasziniert. Der englische Theaterkritiker Kenneth Tynan, einer ihrer Freunde, schrieb über sie: Sie hat Sex-Appeal, aber keine klare Geschlechtsidentität. Dieser Sex-Appeal übte eine besondere Faszination nicht nur auf Männer aus. Dieses Mystische und Geheimnisvolle war aber nicht distanziert. Sie war nahbar und sie hatte ein entsprechend bewegtes Liebesleben. Ernest Hemingway, Grete Waldorf, John Gabin, Edith Piaf. Wir erinnern uns, Episode 191, da haben wir in der Recherche offensichtlich geschlampert.
Genau. Da kam Marlene, ja genau, da kam Marlene gar nicht vor, aber gern nochmal reinhören.
Und
Gary
Cooper, die gehörten alle zu ihren LiebhaberInnen.
Und in Paris beginnt sie dann, sich für aus Deutschland geflüchtete KünstlerInnen zu engagieren. Ironischerweise, während die Granden der Nationalsozialisten Marlene total verehren und natürlich wollen, dass sie zurückkommt ins Reich, um den deutschen Film zu bereichern. Und die Produktionen in Deutschland waren ja auch nicht schlecht, also der deutsche Film hatte ja einen einigermaßen guten Stand. ihr berühmtester Fan ausgerechnet Adolf Hitler himself, der Josef Goebbels, den Reichspropagandaminister, darauf ansetzt, natürlich Marlene heimzuholen. Das sollte auch sein größter Coup werden, den berühmten Filmstar, der nun in Hollywood auch groß geworden ist, zurück nach Deutschland. Problem nur, Marlene verachtet die Nazis natürlich und lehnt das Angebot ab. Weil sie aber ihre Mutter, die ja noch in Berlin lebt, was man auch immer wieder vergisst, also diese Mutter ist da noch und bis zum Ende des Krieges, Spoiler Alert, lebt diese Frau auch noch da in dem Eltern, in den ihrer Schwestern nicht. Da, ja, genau, ja, die ist auch noch in Deutschland. Sie will ja ihre Mutter nicht in Schwierigkeiten bringen, ne? Und begründet also die Absage nicht mit, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, sondern ich komme da aus den Verträgen nicht raus. Das wird hier irgendwie schwierig. Und bis dahin ist sie ja auch eigentlich immer recht unpolitisch gewesen. Das wird sich aber ja bald ändern, wie wir ja auch schon eingangs angedeutet haben. Marlene sorgt sich wirklich neben ihrer eigenen Karriere, aber auch vor allem um die Menschheit, um nichts Geringeres als das. Sie kehrt erst nach Amerika zurück und dreht dort auch noch einen Western, den man vielleicht kennt, Der große Bluff. Und darin singt sie ein Lied, das vielen Soldaten während des Kriegs begleiten wird, das viele Soldaten während des Kriegs begleiten wird, The Boys in the Backroom. Und darin heißt es, and when I die, don't spend my money on flowers and my picture in a frame, just see what the boys in the backroom will have. Mit anderen Worten, kümmert euch nicht darum, dass mein Leben jetzt vorbei ist, ne, und gedenkt meiner nicht, gebt das Geld lieber dafür aus, den Jungs, die noch da sind, eine Runde auszugeben. Und das wird so ein bisschen auch zur Begleitung, ja, zum Leitmotto auch vieler Soldaten. Im Juni 1939 nimmt sie dann auch die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Dafür musste sie sich ein bisschen länger bewerben, aber 1939 bekommt sie auch. Und witzigerweise, kleine Anekdote, sie ist ja 1901 geboren, aber da gibt sie ihr Geburtsjahr mit 1904 an, was auch dann ja zeitlebens in ihrem Ausweis stehen wird. Aber die Amerikaner haben ihr natürlich, also bis es so weit kam, total misstraut. In einer Akte des FBI findet man eine entsprechende Notiz oder Protokolle. Darin gibt sie auch zu, dass Hitler sie ja total verehrt hat und dass sie das aber kalt gelassen habe. Und das können die Beamten gar nicht so richtig glauben, ne? Also es gibt ja auch Dokumentationen von glühenden Nazis, die nach Amerika ausgewandert sind und dort in Trachten und Hitleruniformen das Deutsche Reich und Hitler feiern. Und eben glühende Anhänger sind. Und warum ist Marlene so gegen Hitler? Sie kann das ja auch alles vortäuschen. Ne? Aber schließlich kann sie sie auch überzeugen und stellt sich dann auch offiziell an die Seite der Amerikaner, bekundet ihr Befürworten für den Kriegseintritt bei öffentlichen Anlässen und unterstützt weiter Geflohene aus den Konzentrationslagern, ja, die schon vor dem Kriegsbeginn existierten.
Dazu muss man auch nochmal sagen, der Krieg bricht zwar aus, aber die Amerikaner, also die USA ist ja noch nicht dabei, ne? Sie treten erst am 7. Dezember 1941 den Alliierten bei und damit auch in den Krieg ein. 1939 marschieren die Nazis ja nicht nur gen Osten auf ihren unglaublichen Vernichtungszug, sie besetzen auch halb Frankreich. Als Marlenes Geliebter, zu dem Zeitpunkt der französische Schauspieler Jean Gabin, sich in den USA freiwillig zu den französischen Befreiungsstreitkräften meldet, beschließt sie ebenfalls, ihm zu folgen und als Sängerin für die Soldaten möglichst nahe an der Front aufzutreten. Mit einer eigenen Uniform, die die Vogue übrigens nach ihren Vorgaben designte. Beim Vormarsch nach Deutschland wollte sie früh dort sein. Wegen ihrer bedingungslosen Solidarität für die kämpfenden Boys wurde sie eine der beliebtesten und begehrtesten Akteurinnen der US-amerikanischen Truppenbetreuung in Afrika und Europa. Später resümierte sie, nie wieder solch einen intensiven Kontakt zu ihrem Publikum gehabt zu haben. Wie gesagt, USA tritt erst 41 in den Krieg ein und Marlene kommt in die Hollywood-Kantine und tanzt mit den Soldaten, die kurz vor dem Einzug in den Krieg stehen.
Das ist noch in den USA, ne? Hollywood-Kantine ist ein
Restaurant, das von den Hollywood-Filmstars Betty Davis und John Garfield 1942 in Los Angeles gegründet wurde und bis zur Schließung 1945 haben sie dort, also haben bekannte Filmstars oder Sänger dort kostenlos als Animateure, Kellner und Köche gearbeitet oder auch Putzkräfte sogar.
Wird wieder eröffnet.
2001. Am 7. November 1942 landeten US-amerikanische und britische Soldaten zusammen mit französischen Widerstandskämpfern im Rahmen der Operation Torch in Algier und in Algerien und weiteren Städten Nordafrikas.
Warum Algerien?
Algerien gehörte im Zweiten Weltkrieg zum von Deutschland nicht besetzten Frankreich unter dem Kollaborationsregime von Henri-Philippe Pétain. Marlene zieht mit den US-Soldaten Richtung Europa nach Italien, nahe der Kampfzone gegen die Wehrmacht, in der ihr Neffe Hans dient.
Also der Sohn von Elisabeth, ihrer älteren Schwester.
Sie singt das bekannteste, oder sie hat so viele bekannte Lieder gesungen, aber Lili Marlene ist wirklich die Soldatenhymne auf Englisch damals und besucht Lazarette und Krankenhäuser, spricht den Soldaten Mut zu. Und ein US-Soldat meinte mal in einem Interview: "Es überraschte mich, dass sie kam, weil sonst niemand kam." Wie du eingangs ja schon erwähnt hast, sie setzte sich auch nicht nur an der Front in der großen Gefahr aus, sondern sie holte sich auch eine ziemliche Lungenentzündung, von der sie sich nur langsam erholte.
Aber sie ist ja voller Überzeugung, ne? Also zunächst sehr, sehr unpolitisch und dann ja voll auf der Seite der Amerikaner und eben auch für die Sache. Sie will gute Stimmung machen, spricht den Soldaten Mut zu. Der Sieg stehe unmittelbar bevor, das sagt sie vor 20.000 Soldaten. Aber auf dem Vormarsch in Italien, also irgendwann drängen sie nach Europa rüber, sozusagen, sterben Zehntausende US-Soldaten. Was man da noch nicht wusste, ist, dass die ganz große Schlacht ja noch bevorsteht, nämlich die Landung der Alliierten in die Normandie. Kurz zur Erinnerung, auf der Washingtoner Konferenz im Mai 1943 einigen sich Churchill und Roosevelt auf eine Invasion in Frankreich für das Frühjahr 1944. Und der Ansturm auf den von Nazis so bezeichnete, auf die Festung Europa durch Eröffnung einer Westfront sollte eigentlich einen schnellen militärischen Zusammenbruch Deutschlands bewirken. Es kam anders, wie wir wissen. Die Alliierten nutzten das Jahr in der Vorbereitung, um starke Truppenkontingente von den USA und Kanada nach Großbritannien zu überführen und eine gewaltige Armada für die Landungstruppen unter dem Oberbefehl von Eisenhower zusammenzuziehen. Das war eine riesen Militäraktion. 3.100 Landungsboote setzten in der Nacht zum 6. Juni 1944 die erste Welle der Invasionsarmee von Großbritannien nach Frankreich über. Und unter dem Feuerschutz von 1.200 Kriegsschiffen und 7.500 Flugzeugen landeten im Morgengrauen rund 150.000 Amerikaner, Briten, Franzosen, Polen sowie Kanadier und weitere Commonwealth-Angehörige an fünf verschiedenen Stränden der Normandie. Das kann man sich, wenn ich jetzt so die Zahlen hintereinander wegsage, es ist unfassbar viel. Und gleichzeitig brachten Fallschirmjäger und Luftlandetruppen wichtige strategische Punkte im Hinterland unter ihre Kontrolle. Sechs Tage später, am 12. Juni, gelang es rund 330.000 alliierten Soldaten mit 54.000 Fahrzeugen, die fünf Landungsköpfe zu einer zusammenhängenden Front von 100 Kilometern Länge und 30 Kilometern Tiefe zu verbinden. Das ist, glaube ich, unglaublich. Ich weiß nicht, ich habe keine Vergleiche in der Geschichte, aber es kommt natürlich trotzdem zu Verlusten und so ruhmreich war es dann auch wieder nicht. Es sollte ja einen schnellen militärischen Zusammenbruch dann Deutschlands bewirken. Der brauchte noch eine Weile und die Moral war ohnehin schon nicht so besonders gut. Daran konnte Marlene auch mit gutem Zureden natürlich nicht so viel beitragen, aber sie ist ja auch nur eine Person. Ja, also zumindest hat man noch einen anderen Trick versucht, nämlich im amerikanischen Nationalarchiv in Washington D.C. findet sich im Bestand des militärischen Geheimdienstes eine besondere Akte. Und zwar unter dem Codenamen Music Project wurden demoralisierende Lieder von Tod und Untergang gesungen von Marlene selbst, die dann an deutsche Soldaten mittels Geheimsender und Frequenz übertragen wurden. Also wirklich, es gibt eine Dokumentation auch, die man frei verfügbar auf YouTube findet. Da werden die Lieder gespielt. Es ist wirklich herzzerreißend, kann man sagen. Aber sie hatte auch selber Angst. Ich glaube, so viel Schauspielern musste sie gar nicht. Ne?
Nee, das glaube ich auch. Also natürlich immer die Angst um ihre eigene Mutter, die Angst um die jüdischen Freunde, die ihre Mutter lebte ja auch noch in Berlin. Mhm. Und als die letzten Bomben auf Berlin niedergingen, auch auf ihr Elternhaus, in dem immer noch ihre Mutter lebte, war sie in einer echten Zerrissenheit. Wobei ich glaube, sie hatten nie an ihrem Einsatz gezweifelt für die Alliierten. Paris wird im August 1944 befreit und danach scheint alles wie immer. Der braune Albtraum wird einfach weggesungen und weggetanzt. Marlene mittendrin natürlich, sie schäkert mit den Soldaten bei den rauschenden Siegesfeiern. Sie singt für sie, holt sie auf die Bühne, zeigt sich eng umschlungen mit Soldaten und nimmt dann das Bad in der Menge. Eine Frau unter Männern, ein Star, eine Siegerin, eine Amerikanerin und eine Deutsche. Aber Deutschland hatte ja noch nicht kapituliert, das wird ja noch ein halbes Jahr dauern. Marlene besucht im April 1945 das Lager des Grauens, nämlich Bergen-Belsen, im April kurz vor der Kapitulation, weil sie ihre Schwester dort als Mithäftling vermutet. Allerdings, vielleicht willst du das sagen, in Wahrheit?
In Wahrheit hat Elisabeth eine Kantine betrieben, in der sich vor allem die KZ-Wärter dort bedienen ließen und entpuppt sich eigentlich eher als Mitläuferin. Auch interessant, dass die offensichtlich in dieser Zeit keinen Kontakt hatten, ne, wenn Marlene das über ihre Schwester nicht weiß. Das kann sie ihr auch zeitlebens nicht verzeihen, auch wenn sie ihr hier und da nochmal finanziell ein bisschen unter die Arme greift. Ne?
Ja. Ein weiteres Trauma, kann man sagen, sind natürlich das oder ist das, was sie dort sieht, nämlich die Leichenberge.
Sie will das ja auch sehen.
Sie will das sehen, ja. Das wird ihr auch immer in Erinnerung bleiben. Also ein britischer Offizier, der sie im Nachhinein auch dazu befragt hatte, meinte auch, warum sie sich das angetan hat und sie wollte sich einfach nicht schonen. Und ja, wie bekannt ist, im Mai hat Deutschland dann auch kapituliert. Marlene kehrt im September nach Berlin zurück. Sie findet eine zerstörte, auch traumatisierte, geschlagene Nation vor und es ist eine deprimierende Rückkehr. Ihre Mutter hat glücklicherweise überlebt. Nach 13 Jahren finden sie zueinander, aber sie stirbt wenige Tage danach. Adolf Hitler zu überleben, das hatte sich ihre Mutter nämlich vorgenommen und auch geschafft.
Ja, Deutschland geschlagen und am Boden und kaum Dankbarkeit für die Befreiung durch die Alliierten. Damit hat man sich erstmal gar nicht so beschäftigt. Ne? Es ist einfach, das Land im Trauma vorzufinden. Und während die Deutschen auch gelinde gesagt enttäuscht sind, ja auch bis zu ihrem Tod von Marlene Dietrich, würdigen nicht nur die Amerikaner ihr politisches und soziales Engagement gegen das NSDAP-Regime. Sie bekommt 1947 schon die Medal of Freedom, den höchsten Orden der USA für Zivilisten. 3 Jahre später, 1950, dann die Auszeichnung Chevalier de la Légion d'honneur, Ritter der Ehrenlegion durch die französische Regierung. Die französischen Präsidenten Pompidou und Mitterrand befördern Marlene später zum Officier und schließlich zum Commandeur der Ehrenlegion. Und Marlene lebt nach dem Krieg zwar in den USA, spielt in einigen Filmen mit, unter anderem in Billy Wilders, eine auswärtige Affäre, das ist 48, in dem sie wieder einmal eine, tada, deutsche Nachtclub-Sängerin spielt, diesmal aber im zerstörten Berlin. Und sie bleibt dann auch politisch in ihren Aussagen und auch in ihrer Kunst. Und mit Beginn des Kalten Krieges spielt sie das Lied »Sag mir, wo die Blumen sind« von Pete Seeger neu ein. Ab 1953 steht sie ausschließlich als Sängerin auf der Bühne, gibt Bühnenshows in Las Vegas im Sahara Hotel und in London im Café de Paris. Und ihr musikalischer Begleiter wird ab 1955 für etwa 10 Jahre Burt Bacharach, den man kennt, weil er für viele erfolgreiche Künstlerinnen auch komponiert hat. Unter anderem stammt der Song Say a Little Prayer for Me von ihm. Oder Say a Little Prayer heißt der Song korrekt. Er half ihr mit maßgeschneiderten Arrangements auch, das Image eben von dieser verruchten Nachtclub-Sängerin loszuwerden und in das einer ausdrucksstarken Künstlerin zu wandeln. Und sie trat dann eben nicht mehr in Clubs auf, sondern nur noch in Theatern und entwickelt ihre eigene berühmte One-Woman-Show.
Ja, während sie ihrer strategischen Karriereplanung nachgeht, gilt sie in Deutschland weiter als Verräterin, auch heute teilweise noch. Die Deutschen blieben auf Distanz, sie sei doch die amerikanische Siegerin, soll sie doch zu ihren Siegern gehen. 1960 kehrt Marlene im Rahmen einer Europatournee nochmal nach West-Berlin zurück und in der Stadt hingen dann Plakate wie »Marlene, hau ab«. Sie entgegnete immer wieder, sie sei ja nicht gegen Deutschland gewesen, sondern gegen Hitler und die Nazis. Bei dem Besuch traf sie auch Willy Brandt im Schöneberger Rathaus. Da gibt es auch einen Filmausschnitt in einer Doku, wo sie raustritt vor das Berliner Rathaus in Schöneberg und Menschen umarmt und küsst. Und da ist wohl auch eine Berlinerin auf sie zugekommen und hat gesagt, na, wollen wir uns wieder vertragen? Ansonsten leidet sie bis zum Schluss unter der Ablehnung der Deutschen, auch der Häme vieler Deutsche, als sie älter wird und ihre Schönheit verblasst. Und im Jahr 61 drehte sie ihren letzten großen Film, nämlich Das Urteil von Nürnberg oder Urteil von Nürnberg, in dem es um die Nürnberger Prozesse und eine der Kernfragen der Nachkriegszeit geht. Was habt ihr gewusst?
Den letzten großen Film, ne? Da kommt noch einer nach.
Mals für den Film Schöner Gigolo, Armer Gigolo, 1979, unter anderem neben David Bowie vor der Kamera.
Bis sie 75 Jahre alt ist, tritt Marlene noch auf diversen Galas in der Welt auf. Sie tourt um die Welt, im Übrigen auch nach Russland und ist dort die erste deutsche Künstlerin nach dem Zweiten Weltkrieg. Polen auch und Israel, das sind so Stationen. Und in Israel warnt ihr Manager sie noch, keine deutschen Lieder bitte auf der Bühne. Und sie sagt, ich singe nicht ein Lied auf Deutsch, ich singe 9. Und zuerst ist das Publikum auch total schockiert natürlich, doch dann bricht das Eis und man applaudiert ihr bewegt, beeindruckt von ihrem Mut und ihrer Ehrlichkeit. Damit war sie die erste Sängerin, die in Israel deutsche Texte auf der Bühne singen durfte. Und den Abschluss bildete ein israelisches Volkslied, das Marlene auf Hebräisch sang. Das hatte sie auf dem Weg dahin gelernt und das israelische Publikum liebte sie dafür. Ihre Karriere geht dann leider sehr unrühmlich zu Ende, kann man sagen. Sie zieht sich in Sydney am 29. September 1975 einen Oberschenkel-Halsbruch zu. Vielleicht liegt es auch an ihren zunehmenden Alkohol- und Tablettenproblemen. Und das ist sozusagen die Zäsur schlechthin. Sie beendet dann daraufhin ihre Bühnenkarriere.
Ja, sie zieht sich zurück in ihrer Wohnung in Paris, verbarrikadiert sich dort regelrecht, genau auch in ihrem Bett. Dort bleibt sie den letzten 11 Jahren bis zu ihrem Tod und hält nur telefonisch mit der Welt Kontakt. Und ihre Tochter, Maria Riva, kümmert sich dort um ihre mittlerweile, ja, du hast schon gesagt, tablettensüchtige und alkoholkranke Mutter, die sich mit einem speziell angefertigten Greifarm alle Dinge zu sich holt, die sie um ihr Bett herum aufgestellt hatte. Maria, die haben wir jetzt gar nicht so richtig erwähnt.
Nee, die kommt auch wenig zu Wort, wenn man sich mit Marlene
beschäftigt.
Ne? Beschäftigt, ja.
Maria hatte nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter, was sie auch im Jahr 1993 in einer Biografie offenlegt. Und unsere bekannte Alice Schwarzer schrieb dazu
Wir kennen sie nicht persönlich,
nein,
aber wir haben sie auch schon vorgestellt.
Genau. Schrieb dazu in einem Artikel, und wir wissen ja, Alice Schwarzer ist manchmal auch sehr polemisierend. Auf 890 Seiten enthüllt Tochter Maria nach dem Tod der Mutter, wer die Dietrich wirklich war, zumindest in ihren Augen. Sie plappert nicht nur ohne Ende, sie veröffentlicht auch hemmungslos Tagebücher, Briefe und sogar im hohen Alter der Mutter offensichtlich heimlich mitgeschnittene, weil wörtlich wiedergegebene Tonbänder. Ihr kleinlicher Blick auf die große Mutter ist von einer solchen durchgehenden Beschränktheit und Gehässigkeit, dass es wohl selbst die Dietrich aus ihren maßgeschneiderten Schuhen hauen würde.
Ja, ihr Lieben, wie es live auch manchmal so passiert, ist an dieser Stelle leider das Recording abgebrochen und wir mussten oder müssen es jetzt nachträglich neu aufnehmen, was euch noch erwartet hätte. Und leider ist auch unser Feedback aus dem Publikum am Ende zu Marlene nicht mehr mit dabei, aber weiter geht es mit der Biografie von Marlene. Kim, das Zitat stammt bestimmt aus der Emma, oder?
Ja, genau, das stammt aus der Emma. Ob das so ist, jetzt wissen wir natürlich nicht genau. Ne? Also die Biografie, wie sie so geschildert wird, das ist die Wahrnehmung der Tochter. Mhm. Und das müssen wir, glaube ich, so akzeptieren. Über die Mutter-Kind-Beziehung von beiden Parteien wissen wir nichts, genau. Marlene beschäftigte eine Sekretärin und eine Hausangestellte und ließ sich häufig für sie gekochte Speisen von einem deutschen Spezialitätenrestaurant liefern. Bis auf die Angestellten und ihre enge Familie durfte niemand ihre Wohnung betreten. Irgendwann geriet sie aber in Geldnot. Berühmte Leute engagierten sich, Geld zu sammeln, unter anderem sogar Helmut Karasek. Anfang der 80er willigte sie ein, an einem Dokumentarfilm von Maximilian Schell über sich mitzuwirken, sprich auch gefilmt zu werden. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten zog sie aber die Einwilligung jedoch zurück und gestattete lediglich Tonbandaufnahmen. Zitat: Das ist doch unmöglich. Wie kann ich einen Dokumentarfilm über jemanden drehen, der sich weigert, vor die Kamera zu treten, meinte Schell. Und er entscheidet sich dann, den Film als Collage zu gestalten und unterlegte die Tonbandaufnahmen mit Fotos und Ausschnitten aus Dietrichs Filmen. Er fragte sie dann während des Interviews und sie meinte: Ich bin schon zu Tode fotografiert worden. Marlene, 1984, war als bester Dokumentarfilm für einen Oscar nominiert und gewann mehrere europäische Preise.
Das war so eine typische Marlene-Antwort, ne? Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme wussten wir auch schon von den Vorwürfen, die gerade jüngst im Raum stehen zu Maximilian Schell. Er soll seine eigene Tochter und auch seine Nichte vergewaltigt haben. Wir distanzieren uns nun also auch hiermit natürlich von ihm und wollen jetzt auch keine Werbung machen für den Film, aber es sei an dieser Stelle erwähnt.
Ja.
Marlene Dietrich stirbt am 6. Mai 1992 im Alter von 90 Jahren in Paris und zwar offiziell an Herz- und Nierenversagen. Und Dietrichs Sekretärin und Freundin Norma Bousquet, die sie häufig besucht hat dort, meint, es kann aber auch eine Überdosis Schlaftabletten gewesen sein, weil sie einfach nicht mehr leben wollte. Sie hatte nämlich zwei Tage zuvor einen zweiten Schlaganfall erlitten und hat vermutet wohl auch, dass sie sich davon nicht mehr erholen wird oder nur unwürdig weiterleben würde. Würdelos, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und in Paris fand dann eine große Trauerfeier statt in der Pariser Pfarrkirche Madeleine. Beerdigt wurde sie aber dann doch in Berlin mit großer Anteilnahme der Bevölkerung auf dem Friedhof Schöneberg 3 in einem schlichten Grab in der Abtei 34363, um genau zu sein. Das ist in der Nähe der Grabstätte ihrer Mutter. Und bemerkenswert ist diese Anteilnahme besonders natürlich vor allem vor dem Hintergrund der Anfeindung, die sie ja auch bis kurz vor ihrem Tod bekommen hat, ne? Ja. Die Grabstätte gehört auch zu den Ehrengräbern des Landes Berlin und die Grabinschrift lautet: Hier stehe ich an den Marken meiner Tage. Und das ist eine Zeile aus dem Sonett Abschied vom Leben vom seinerzeit schwer verwundeten Dichter Theodor Körner. Ich nehme an, dass sie sich das ausgesucht hat. Und in den Tagen nach ihrem Tod war sie nur noch bei wenigen als Vaterlandsverräterin, sogenannte, umstritten. Und aber noch 1996, also ein paar Jahre nach ihrem Tod, gab es in Berlin durchaus Kontroversen um die Benennung einer Straße nach ihr. Der damalige Berliner Bezirk Tiergarten gab 1997 dem zentralen Platz zwischen dem neu erbauten Potsdamer Platz bzw. den Arkaden, dem Hyatt Hotel und dem Musical Theater, das wir auch kennen aus einigen Berlinale-Empfängen, den Namen Marlene-Dietrich-Platz, also der Platz dazwischen. Ne? Und in der Widmung heißt es: Berliner Weltstar des Films und des Chansons, Einsatz für Freiheit und Demokratie für Berlin und Deutschland. Und zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2001 entschuldigte sich das Land Berlin offiziell für die Anfeindung. Und posthum erhielt sie dann am 16. Mai 2002 die Ehrenbürgerschaft Berlins. Also ein kleines Happy End, wenngleich sie da dann nicht mehr lebte. Und ja, Kim, was für ein Fazit können wir ziehen, ne? Beziehungsweise was haben wir jetzt gelernt von ihr? Es ist wirklich sehr schade, dass wir die Stimmen aus dem Publikum jetzt nur wiedergeben können und sie nicht mehr persönlich zu hören sind. Aber ich übergebe erstmal das Wort an dich. Was hast du mitgenommen von dieser Frau oder der Vorstellung jetzt?
Eine super disziplinierte Person, die durch gutes und effizientes Zeitmanagement, das blieb mir wirklich in Erinnerung, über 90 Theateraufführungen mitgemacht hat, auch wenn es nur als Komparsin war, aber das hat mich schon irre beeindruckt, auch selbst am selben Abend in unterschiedlichen Theaterstücken aufzutreten. Der helle Wahnsinn, also auch eine Frau, die sehr, also diszipliniert, mutig, ja, auch sich da an die Front zu stellen und Soldaten zu entertainen, dass die ihren eigenen Mut nicht verlassen, ja, beeindruckt mich auch sehr. Ich habe und ich gebe dir auch noch mal das Wort.
Danke. Also bei mir ist es vor allem diese Wandlung auch. Ne? Also erstmal Mut ist bei mir auch total hängen geblieben, ne? Sich da wirklich auch ja hineinzuwerfen in die Gefahr, kann man ja nicht anders sagen, um für die eigenen Prinzipien einzutreten, ne? Und auch den Nazis, wenngleich ja aus dem Ausland heraus, dann die Stirn zu bieten und zu sagen, nein, ich mache da nicht mit. Ich lasse mich nicht vor den Karren spannen, wie das ja auch in einigen Quellen so hieß. Das fand ich wirklich auch unfassbar beeindruckend. Und dann in Anführungsstrichen auch Bescheidenheit zu sagen, so, naja, es ist einfach anständig, antifaschistisch zu sein. Ne?
Richtig.
Und sich da, und das jetzt nicht zu einem ganz großen Ding zu machen, sondern zu sagen, so, das ist, ich sorge mich um die Menschheit, ich sorge mich um auch mein Land und Menschen, meine Freunde vor Ort, die verfolgt werden von diesem Regime. Ja. Das ist das eine, und das andere ist total natürlich auch das Stilprägende, diese Mode, diese Neuerfindung, auch einen ganz neuen Frauentypus zu prägen. Ja, so die Marlene-Hose ist das eine, aber auch Krawatten zu tragen und da so ihrem eigenen Gespür zu folgen, das, was sie einfach als schick empfand, und sich auch gegen die Prüderie zu stellen in vielerlei Hinsicht.
Richtig.
Das hat natürlich auch wieder was mit Mut zu tun, aber das fand ich an Marlene, oder finde ich an Marlene Dietrich, natürlich total beeindruckend. Und umso sehr berührt mich eigentlich ihr Ende, also diese Anfeindung und auch immer noch die Sehnsucht. Ne? Sie lässt sich in ihr Hotelzimmer in Paris ein Essen aus einem deutschen Restaurant liefern. Das zeigt dann vielleicht, ist nur so ein kleines Indiz dafür, wie sehr sie doch vielleicht bis zum Schluss auch ihr Land und ihre Heimat doch vermisst hat, und hat ja auch durchaus eine schöne Kindheit gehabt, wenngleich ihr Vater natürlich auch früh verstorben ist, aber
ich glaube, aus der Kindheit ist nicht so viel überliefert, ne? Da ist sie ja mitten im Ersten Weltkrieg.
Nee, sie hat eine gute Erziehung bekommen, zumindest.
Trotz der Umstände,
ne? Und das prägt einen natürlich schon auch, diese Heimat und auch Berlin. Sie hat Berlin sehr geliebt. Was natürlich auch sehr prägend war in den 20er Jahren, ne, das auch zum Teil ja sehr frivole Revue-Leben, was sie ja auch sehr ausgelebt hat. Also in jeglicher Hinsicht, Marlene Dietrich ist für mich eine absolut starke Frau und
Katrin,
definitiv.
Was antwortete sie auf die Frage, warum sind Sie Antifaschistin?
Das habe ich ja gerade nochmal gesagt, ne?
Ja.
Der Anstand.
Ich glaube, in diesen Zeiten
Anstand,
kann man das nicht oft genug
absolut
wiederholen. Das haben wir auch am Eingangs gesagt. Zu diesen Zeiten einzustehen für Demokratie und Freiheit. Und ich glaube, da können wir uns wirklich ein Beispiel an Marlene nehmen.
Das Wort erheben. Ne? Es heißt nicht, dass man immer die ganz großen Gesten braucht. Ne? Man muss nicht wirklich im wahrsten Sinne ja auch an eine Frontlinie gehen, ob das jetzt auch eine verbale oder diskutierende Frontlinie ist. Aber Fragen stellen, ein Zeichen setzen, auch mal zu sagen, nein, das sehe ich an, dass sich zu informieren, da fasse ich mich auch an meine eigene Nase, ne? Und wir haben auch viel darüber diskutiert, Kim, und es berührt uns sehr auch, was gerade abgeht.
Die Wahlergebnisse.
Also die Wahlergebnisse sind das eine, ne? Sie sind ein Zeichen.
Der Rechtsruck.
Der Rechtsruck, ne? Kann man schon sagen. Also wie gewählt wird in diesem Land und worauf es auch ankommt, ne? Ein Miteinander. Ich meine, wir müssen jetzt gar nicht über den Krieg reden, der in dieser Welt passiert. Ne? Das ist alles durchaus freudvollere Dinge, als sich damit zu beschäftigen. Aber es ist auch ein bisschen unsere Bürgerpflicht. Ne? Wir haben auch darüber vielfach gesprochen, nicht wegzuschauen, sondern sich auch dem entgegenzustellen. Argumentativ mit Worten. Ist vielleicht auch noch das, was
aufklären.
Ich aus dieser Folge mitgenommen habe. Und
definitiv.
Wir wissen gar nicht, wer Marlene vorgestellt hat, ne? Doch, es gab eine.
Gewünscht hat, meinst du?
Ja. Wir haben auf jeden Fall auch mehrfach diesen Wunsch gehört, und dem sind wir nachgekommen. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, das auf dem Podfest zu tun, und finden es natürlich gleichermaßen total schade, dass da das Ende der Aufnahme nicht mit drauf ist. Aber ja.
Wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat, und wir jetzt so von der Tonlautstärke nicht zu krass unterschiedlich sind oder auch von der Art und Weise, wie wir jetzt in die Mikros reinsprechen. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die nächste Episode.
Lasst euch einfach überraschen. Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt und danke dir, Kim, auch für die Zeit in Berlin. Das war richtig toll und ja, unser Publikum war toll und ja. Bleibt gesund und munter draußen, bleibt kritisch, stellt Fragen und wir hören und wir zwei sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, alles Liebe und
tschüss.